Ja, ich freue mich sehr, nachdem ich im September schon mal hier war, auch heute hier zu sein und Ihnen Gottes Wort bringen zu dürfen. Und ich grüße Sie mit dem Gruß, den Paulus an den Anfang seiner Briefe setzt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören Gottes lebendiges Wort heute aus Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 1 bis 22. Während sie, gemeint sind Petrus und Johannes, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, beratschlagten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Jahr 1840 hat der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Den Umbau seines Schlosses in Auftrag gegeben. Das Schloss stand mitten in Berlin, es war das Stadtschloss der preußischen Könige und es war damals schon Jahrhunderte alt und Friedrich Wilhelm wollte ein Update für sein Schloss. Und der König war überzeugter Christ und hat deswegen eine Kapelle in dieses Schloss einbauen lassen und er hat ein Kreuz auf der riesigen Kuppel des Schlosses anbringen lassen und was für die meisten Leute sichtbar war, eine riesige Inschrift rund um diese riesige Kuppel drumherum. Und die erste Hälfte dieser Inschrift, die lautet: Es ist in keinem anderen Heil. Und es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Und diesen Satz, den er da auf seiner Kuppel anbringen ließ, den hat er sich nicht ausgedacht, sondern der stammt aus der Bibel. Genau genommen, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, sogar aus dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, Vers 12. Und damals, als der König diesen Spruch hat anbringen lassen auf der Kuppel, da hat das keinen großartig aufgeregt. Manche Leute damals in Berlin, die fanden den König tatsächlich ein bisschen zu fromm, aber grundsätzlich waren sie es gewohnt, dass der christliche Glaube in der Öffentlichkeit einfach da war. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die preußischen Könige dann abgesetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss zerbombt und die DDR-Regierung hat es dann ein paar Jahre später gesprengt. Aber vor ein paar Jahren haben einige Leute in Berlin vorgeschlagen, man könnte dieses Schloss doch wieder aufbauen. Und schlussendlich wurde das auch gemacht. Und der endgültige Bau sieht ganz ähnlich aus wie das ursprüngliche Schloss. Und dieses Gebäude hat auch eine Kuppel bekommen. Und tatsächlich hat es sogar der Bibelvers wieder auf die Kuppel geschafft. Und ich weiß noch, wie ich vor ungefähr 2 Jahren in Berlin war mit meiner Familie. Und ich habe mir das Ding so angeguckt und habe mir gedacht, interessant, dass in einer so gottlosen Stadt wie Berlin es so ein Bibelvers in die Öffentlichkeit schafft. Und das auf einem Gebäude, was noch nicht mal eine Kirche ist. Außer Jesus gibt es keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Steht da. Und tatsächlich, es hat gar nicht lange gedauert, da ging auch das Protestieren los. Ja, es würde andere Religionen herabwürdigen, sowas dahin zu schreiben. Es ist sowieso eine Form von Imperialismus oder Kolonialismus. Und kurz gesagt, heute im 21. Jahrhundert wissen wir doch eigentlich alle, wenn es Gott überhaupt gibt, dann gibt es viele Wege zu Gott. Alles andere ist doch wirklich intolerant. Die Inschrift durfte nach diesen Diskussionen dann zwar stehen bleiben, aber es gibt jetzt unten eine Infotafel, die das Ganze einordnet. Warum erzähle ich das? Diese Geschichte zeigt, dass Jesus mit seinem Anspruch, König der Könige zu sein, provoziert. An Jesus scheiden sich die Geister. Von den einen wird er geliebt, von den anderen wird er abgelehnt oder vielleicht sogar gehasst. Die Frage ist, warum ist das so? Und um das zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang der Bibel gehen. Seit dem Sündenfall ist der Teufel der König oder der Fürst dieser Welt. Ja, er hält diese Welt in seiner Umklammerung, in der Sünde und vor allem in der Rebellion gegen Gott. Aber Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 hat er angekündigt, ich werde ein Gegenprogramm starten, ein Rettungsprogramm. Gott hat gesagt, ich werde dem Teufel, dem Fürst dieser Welt, einen Gegenkönig gegenüberstellen. Und zwischen diesen beiden Seiten wird Krieg herrschen. Und am Ende wird mein Gegenkönig gewinnen. Und dieser Gegenkönig ist niemand anderes als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und seitdem gibt es 2 Königreiche in dieser Welt. Ja, der Fürst dieser Welt ist König über die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber es gibt eben auch Gottes Königreich. Und in diesem Königreich leben Gottes Freunde unter Gottes Herrschaft, also wir als seine Kinder. Und Gott sagt noch mehr. Er sagt nicht nur, dass diese beiden Könige sich im Kriegszustand miteinander befinden. Er sagt, es gibt auch Feindschaft zwischen den beiden Königreichen. Und das sehen wir dann in der gesamten Geschichte der Bibel, ja, schon von Anfang an im Alten Testament. Ja, da ist Abraham zum Beispiel und der kämpft gegen die Könige, die Lot geraubt haben. Und dann später Mose und die Israeliten kämpfen gegen den Pharao und die Ägypter. Und später das Volk Israel kämpft dann gegen die Völker drumherum, gegen die Amalekiter und die Philister und wie sie alle heißen. Und dann irgendwann, nach vielen Jahrhunderten, hat Gott dann seinen König in diese Welt geschickt. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und als er dann Mensch war, hat der Teufel alles versucht, ihn aufzuhalten. Aber seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus ist der Krieg gewonnen. Gottes Königreich hat gesiegt, der Teufel hat verloren. Aber es gibt ein großes Aber. Bis Jesus nämlich ein zweites Mal wiederkommt, gibt es immer noch Schlachten, immer noch Kämpfe. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Krieg ist gewonnen, aber die Kämpfe sind immer noch nicht vorbei. Und als Christ stehst du mitten in diesen Kämpfen. Ja, wir kämpfen jetzt nicht mehr mit Fleisch und Blut. Im Alten Testament, zu der Zeit war das oft so, dass man gekämpft hat mit menschlichen Waffen, ja, zum Beispiel mit der Steinschleuder gegen Goliath oder sowas. Wir kämpfen nicht mehr mit Waffen gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen. Es gibt sogar eine Rüstung für unseren Kampf, die finden wir in Epheser Kapitel 6, die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Und das ist tatsächlich etwas, was du niemals vergessen darfst. Du stehst in einem Kampf. Weißt du, was der erste Schritt ist, wie der Teufel diesen Kampf gegen dich gewinnen möchte? Er versucht, dass du vergisst, dass es diesen Kampf überhaupt gibt. Nie sind Menschen wehrloser als in Situationen, wo sie überhaupt nicht erwarten, angegriffen zu werden. Wo sie überhaupt nicht davon ausgehen, dass eine Gefahr besteht. Und gerade wir als Christen im Westen, wir vergessen immer wieder, dass es diesen Kampf gibt, weil wir das nur relativ selten spüren. Aber es ist sehr, sehr gefährlich, wenn du das vergisst. Denn von 0 auf 100 kann es passieren, dass Gott dich an die Front versetzt. Oder dass der Teufel dich von hinten anfällt. Und für solche Situationen bist du besser vorbereitet. Und um uns auf die Kämpfe vorzubereiten, gibt es in der gesamten Bibel immer wieder Erzählungen, wo wir sehen, wie die Kinder Gottes diesen Kampf gekämpft haben. Und so einen Bericht haben wir in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, den wir vor uns haben. Ja, das sind auf der einen Seite Petrus und Johannes, die Apostel, auf der Seite des Königreichs Gottes. Und auf der anderen Seite sind die jüdischen Anführer, ja, das Königreich des Fürsten dieser Welt. Und es ist mein Gebet, dass du heute in dieser Predigt für deinen Kampf von diesem Kampf vor 2000 Jahren lernst. Also, dass du für deinen Kampf heute von diesem Kampf vor 2000 Jahren lernst. Mein Thema für heute lautet der Kampf zwischen den Königreichen. Wir wollen uns zu diesem Kampf drei Dinge anschauen. Erstens, dieser Kampf entzündet sich oft am Zeitgeist. Zweitens, der Kampf entscheidet sich durch Jesus. Und drittens, der Kampf enttarnt deinen Glauben. Der Kampf zwischen den Königreichen entzündet sich oft am Zeitgeist, entscheidet sich durch Jesus und enttarnt deinen Glauben. Es ist ja so, dass nicht unbedingt alles an König Jesus provoziert. Jesus ist die Liebe. Ja, du kannst dich heute in die Fußgängerzone stellen, hier in Stuttgart, und kannst es sagen, und vermutlich wird sich niemand darüber aufregen. Ja, keiner hat heute ein Problem mit Liebe. Oder du stellst dich hin und sagst, christliche Werte sind total gut und wichtig. Das regt fast niemanden auf. Aber es gibt andere Aussagen über Jesus, die provozieren richtig. Und das Spannende ist, welche Dinge das sind, die an Jesus provozieren, das ändert sich mit der Zeit. Ja, Jesus provoziert immer. Aber je nach Kultur und Zeit sind es unterschiedliche Dinge an Jesus, die provozieren. Der Vers auf der Kuppel des Schlosses zum Beispiel. Ja, im 19. Jahrhundert hat das kaum jemanden gejuckt. Heute bringt es die Leute auf die Palme. Menschen stoßen sich an unterschiedlichen Dingen, wenn es um Jesus geht. Und ganz häufig sind es die Dinge, wo Jesus als Person und oder als Lehrer in deutlichem Widerspruch zum Zeitgeist steht. Und weil der Zeitgeist zwar immer gegen Jesus ist, aber sich auch immer ändert, sind es immer andere Dinge an Jesus, die provozieren, je nach Zeit. Und das ist mein erster Punkt. Der Kampf zwischen den Königreichen entzündet sich oft am Zeitgeist. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt springen wir direkt rein in die Geschichte. Es ist noch nicht lange her, da war an Pfingsten die neutestamentliche Gemeinde entstanden. 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Und die ersten Christen haben ihren Glauben so gewinnend gelebt, dass sie total beliebt waren. Es gab nur eine Ausnahme. Und das waren die obersten Juden. Ja, die haben vor Wut geschäumt. Die wären beinahe geplatzt. Aber erstmal haben die nichts unternommen. Ja, vielleicht haben sie sich sowas gedacht oder sowas gehofft wie, der Hype legt sich schon bald wieder. Ja, bald sind wir die wieder los. Aber Pustekuchen. Nur kurze Zeit später heilen Petrus und Johannes einen Mann im Tempel, der nicht laufen konnte. Wir erfahren im letzten Vers unseres Abschnitts heute, dass er schon über 40 Jahre alt war. Er war lahm geboren, also über 40 Jahre konnte er nicht laufen. Petrus hat ihn geheilt und dann konnte er wieder laufen. Und anschließend hält Petrus eine Predigt und nach dieser Predigt kommen weitere 2000 Menschen zum Glauben. Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ja, und für die jüdischen Leiter war jetzt klar, das ist kein Hype, das ist ernst. Und das ruft sie jetzt endgültig auf den Plan. Ja, sie denken sich jetzt, es muss gehandelt werden. Vers 1. Während sie, Petrus und Johannes, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Ja, also ihr Plan ist sowas wie, also wir bringen die jetzt erstmal zum Schweigen und schlafen erstmal eine Nacht drüber und schauen, dass die auf jeden Fall kein Unheil mehr anrichten. Und morgen ist dann ein neuer Tag und dann schauen wir mal weiter. Und jetzt versetzen wir uns erstmal für einen Moment in einen Beobachter von dem allen. Ja? Zum Beispiel so ein römischer Soldat, vielleicht der Gefängniswärter damals, der bekommt das mit. Was denkt er sich? Der denkt sich doch vermutlich sowas wie, diese Juden immer. Mann, sind die aggressiv. Jetzt haben die schon wieder so einen innertheologischen Konflikt. Hatten sie ja schon vor ein paar Wochen mit diesem Jesus, jetzt schon wieder. Und das Ganze muss dann immer so eskalieren. Irgendwie so hat es ausgesehen für einen neutralen Beobachter. Aber das ist viel zu kurz gedacht. Wenn wir nämlich hinter die Kulissen schauen, dann ist es kein intrareligiöser Streit zwischen irgendwelchen Juden, die Jesus nicht mögen, und Juden, die Jesus mögen. Nein, wir sehen hier, wie die beiden großen Königreiche in dieser Welt aufeinander prallen. Und von 0 auf 100 stehen Petrus und Johannes an der Front und dürfen eine Nacht im Knast verbringen. Und sie dürfen sich die ganze Nacht fragen, was werden die morgen mit uns machen? Eskalation in Jerusalem. Aber was hat eigentlich die obersten Juden so an der Predigt von Petrus und Johannes gestört? Ja, wenn es um die Anführer des jüdischen Volkes geht, zur Zeit von Jesus und dann zur Zeit der Apostel, dann denken die meisten Menschen, die meisten Christen als erstes an die Pharisäer. Die Pharisäer, das war ja die Gruppe, mit denen Jesus ständig Streit hatte, ständig Auseinandersetzung. Aber man muss wissen, dass die Pharisäer unter den politisch einflussreichen Juden eine klare Minderheit waren. Jesus hat sie immer wieder kritisiert für ihre Gesetzlichkeit und ihre Heuchelei. Aber dabei darf man eine Sache nicht vergessen. Immerhin haben die Pharisäer das Wort Gottes ernst genommen. Und sie wollten Gott wirklich gefallen. Sie haben dabei ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber sie hatten gute Absichten. Viel einflussreicher war damals politisch gesehen eine andere Gruppe. Das waren die sogenannten Sadduzäer. Vers 1. Und die Mehrheit der obersten Juden gehörte eben zu dieser Partei der Sadduzäer. Auch die Mehrheit des Hohen Rates waren Sadduzäer und fast immer auch der Hohe Priester. Also die Sadduzäer waren sowas wie die Liberalen der damaligen Zeit, die Pharisäer waren die Konservativen. Ja? Die liberale Mehrheit, die Sadduzäer, und die konservative Minderheit, die Pharisäer. Und diese Sadduzäer, die waren eben massiv vom Zeitgeist geprägt. Der Zeitgeist damals, das war vor allem griechisches Denken. Und einer der wichtigsten Glaubenssätze des griechischen Denkens damals war, es gibt keine Auferstehung. Ja, mit der griechischen Philosophie, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber wichtig ist, Auferstehung, ja vor allem eine Auferstehung mit dem Körper, das gibt's nicht. Also haben die Sadduzäer nicht an die Auferstehung geglaubt. Und offiziell haben sie sich als Juden bezeichnet, also als Freunde Gottes, aber faktisch glaubten sie nicht Gott, sondern sie glaubten dem griechischen, dem heidnischen Denken. Sie glaubten dem Zeitgeist. Also standen sie auf der Seite der Feinde Gottes. Und genau das ist der Punkt, der sie so provoziert. Vers 2. Sie waren aufgebracht darüber, dass die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung der Toten verkündigten. Ja, wenn die Pharisäer sich über Jesus aufgeregt hatten, dann war es immer die Sache, dass Jesus irgendwie behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Das hatte sie provoziert. Für die Sadduzäer war die Sache mit der Auferstehung der Knackpunkt. Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Sadduzäern, wo er mit ihnen genau über diese Frage streitet. Und interessanterweise, hier in dieser Begebenheit ist noch nicht einmal die Auferstehung von Jesus das Problem für die Sadduzäer. Ja, wenn man genau hinschaut in Vers 2, ist das Hauptproblem die Auferstehung in Jesus. Das heißt, die Sadduzäer haben sich darüber aufgeregt, dass die Apostel den Menschen gesagt haben, weil Jesus auferstanden ist, könnt auch ihr auferstehen, wenn ihr an Jesus glaubt. Und diese Aussage war gegen alles, was sie geglaubt haben, gegen alles, wovon sie überzeugt waren. Es war gegen alles, was die Menschen glauben sollen. Es war aus ihrer Sicht ein Frontalangriff auf ihr Königreich. Und die Frage ist, wie reagieren sie darauf? Na, erst landen Petrus und Johannes für eine Nacht im Gefängnis, aber am nächsten Morgen müssen sie dann antreten, Vers 5. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der hohe Priester, und dann kommt seine ganze Sadduzäer-Clique in Vers 6, dann Vers 7. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? König Jesus provoziert. Jesus bleibt derselbe. Aber der Zeitgeist ändert sich. Ja, damals provozierte das mit der Auferstehung. Heute sind es andere Fragen, zum Beispiel Fragen rund um Identität und Sexualität. Oder eben der Exklusivitätsanspruch von Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In keinem anderen ist das Heil als nur in diesem Namen. Kuppel vom Stadtschloss. Das müssen gar nicht die zentralen Dinge unseres Glaubens sein, aber es sind die Dinge, auf die der Zeitgeist prallt. Das haben schon Christen zu mir gesagt, sowas wie, sag mal, warum redet ihr bibeltreuen Christen eigentlich so viel über Fragen der sexuellen Orientierung und Identität? Oder sowas wie, ja, darüber kann man sich schon mal Gedanken machen, aber das ist doch kein so zentrales Thema. Kann man da als Christ nicht unterschiedlicher Meinung zu sein? Es geht doch uns allen um Jesus, oder? Und nicht um irgendwelche Randfragen. Aber das geht nicht. Denn gerade diese Randfragen, die meistens gar nicht so sehr Randfragen sind, die werden ganz plötzlich sehr zentrale Fragen, wenn sie der Punkt sind, wo der Zeitgeist auf Jesus prallt. Beziehungsweise wir könnten auch sagen, der Punkt, wo die beiden Königreiche aufeinander prallen. Und deswegen sind die Fragen in unterschiedlichen Jahrhunderten und unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Ländern verschieden. Aber der Kernpunkt, der ist immer derselbe. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus nachfolgst, dann stehst du in einem Kampf. Du stehst nicht immer an der Front. Aber es kann dir passieren, dass du so wie Petrus und Johannes innerhalb von einem Moment, von 0 auf 100, an die Front geworfen wirst. Und dafür musst du vorbereitet sein. Und die gute Nachricht ist, du stehst zwar im Kampf, aber du stehst nicht nur auf der richtigen Seite, sondern du stehst auch auf der Siegerseite. Denn wie ich anfangs schon gesagt habe, König Jesus hat durch Tod und Auferstehung den Krieg bereits gewonnen. Und das wird deutlich an dem Verhörgespräch, was jetzt im Anschluss an das, was wir bisher gehört haben, geführt wird zwischen den obersten Juden und Petrus und Johannes. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Kampf zwischen den Königreichen, der entscheidet sich durch Jesus. Ja, Petrus und Johannes, sie stehen hier an der Front im Kampf, aber sie erzählen vom bereits gewonnenen Krieg. Völlig ohne Handbremse erklärt Petrus, was die Heilung dieses Mannes mit der Auferstehung von Jesus zu tun hat. Ja, wenn wir Kapitel 3 lesen, dann fällt uns auf, dass der ehemalige Lahme in dem gesamten Kapitel die ganze Zeit durch die Gegend hüpft. Hier taucht er wieder auf in Kapitel 4 und wir lesen in Vers 14, dass er ganz in der Nähe von Petrus und Johannes stand. In Kapitel 3 hüpft er, jetzt steht er. Aber auch das ist bemerkenswert. Wahrscheinlich ist er so dankbar dafür, was er erlebt hat, dass er jetzt mit Petrus und Johannes an die Front geht. Ja, an der Seite von Petrus und Johannes gab es an diesem Tag nichts zu gewinnen. Aber dieser ehemalige Lahme, der geht mit. Und Petrus zeigt jetzt auf ihn und sagt, diesen Mann hat Jesus gesund gemacht. Und ihr Juden, ihr habt Jesus zwar umgebracht, aber Jesus ist auferstanden. Und diese Auferstehungskraft, die hat die Beine dieses Lahmen auch wieder auferstehen lassen. Ihr habt Jesus als scheinbar wertlosen Stein einfach weggeworfen, aber Gott hat diesen Jesus zum Zentralen, zum Wichtigsten, zum Eckstein der Weltgeschichte gemacht. Und weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus der Eckstein ist, gibt es keinen anderen Weg, um errettet zu werden. Keinen anderen Weg als Jesus, um selbst vom Tod aufzuerstehen. Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, das ist der Vers von der Kuppel. Und das, was da bei Tod und Auferstehung passiert ist, ist vor allem dann krass, wenn wir es uns in dem Bild dieses Krieges vorstellen. Ja, da ist Jesus gegen den Teufel. Und der Teufel hat es ja scheinbar geschafft. Jesus hängt am Kreuz, ist kurz davor zu sterben. Und für alle, die zugeguckt haben, war klar, jetzt gleich ist verloren. Aber dann kommt dieser Satz: Es ist vollbracht. Und mitten in die Finsternis hinein ruft Jesus das und 3 Tage später lebt Jesus. Für ein paar Stunden sah der Teufel von außen wie der sichere Sieger aus. Aber gerade in diesen Stunden, wo er aussah wie der strahlende Sieger, in diesen Stunden hat er verloren. Und zwar nicht nur eine Schlacht, nicht nur einen Kampf, sondern den gesamten Krieg. Während der eine König scheinbar den anderen besiegt, besiegt in Wirklichkeit der andere den einen. Das ist das Wunder von Golgatha. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha. Und deswegen ist in Jesus und nur in Jesus Rettung zu finden. Das ist die Botschaft von Petrus. Und Petrus ist bei dieser Botschaft sehr kurz und knallhart. Einerseits bekennt er die Auferstehung von Jesus und die Auferstehungskraft, die davon ausgeht für alle, die glauben. Und das sagt er gegen die Auferstehungsleugner, die ihn gerade verhören, die gerade vor ihm stehen. Er dem Zeitgeist mitten ins Gesicht, in your face. Und andererseits sagt er den obersten Juden knallhart ins Gesicht: Ihr habt Jesus umgebracht. Weil das hatte Petrus schon in der Pfingstpredigt gemacht, in Apostelgeschichte 2, in seiner Predigt im Tempel in Kapitel 3, und jetzt macht er es wieder. Dieses Mal zitiert er zusätzlich noch Psalm 118 und er sagt: Ihr habt Jesus wie einen wertlosen Stein weggeschmissen und diesen Stein hat Gott genommen und hat ihn jetzt zum Eckstein gemacht. Und die Frage ist doch jetzt, für alle, die damals in diesem Saal, in diesem Verhörraum saßen: Wie würden darauf die obersten Juden reagieren? Was würden die machen? Und ich finde, sie haben erstaunlich locker reagiert. Also sind Menschen in der Weltgeschichte schon für weniger getötet worden. Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Warum sind die so entspannt? Die sind nur, in Anführungszeichen, verwundert. Und die Antwort ist, weil sie wissen, dass Petrus recht hat. Vers 14. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Und so schicken sie Petrus und Johannes erstmal nach Hause und beratschlagen sich. Diese Beratschlagung ist etwas absurd. Ja, sie wissen, Petrus und Johannes haben recht. Vielleicht nicht mit allem, was sie sagen, aber doch mit den meisten Dingen. Das wissen sie ganz genau. Und sie wissen auch, Petrus und Johannes sind beliebt beim Volk und das Volk weiß, was mit dem Lahmen passiert ist. Und obwohl sie davon überzeugt sind, Petrus und Johannes haben natürlich mit allem recht, aber obwohl sie wissen und auch glauben, dass sie zumindest mit dem meisten recht haben, können sie das nicht zugeben. Ja, eigentlich haben Petrus und Johannes recht, aber das darf nicht sein. Also Vers 17, Wir drohen ihnen, dass sie ja nicht mehr von Jesus reden. So einen Wischiwaschi-Plan macht man nur, wenn man kein einziges Argument auf seiner Seite hat. Ja, und der Plan geht auch richtig schief, Vers 19. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. In anderen Worten, die beiden denken gar nicht dran, den Mund zu halten. Die Drohungen des Hohen Rates laufen ins Leere. Petrus und Johannes sagen sogar, wir können gar nicht anders. Ja, und aus Sicht des Hohen Rates ist das eine enorm freche Antwort. Und trotzdem haben sie die Fakten gegen sich und sie haben die öffentliche Stimmung gegen sich. Und so haben sie keine andere Wahl, als Petrus und Johannes freizulassen. Und die Frage ist doch, woher hat Petrus diesen Mut? Also Petrus und Johannes, aber gerade Petrus. Ich meine, wir lernen Petrus doch in den Evangelien so anders kennen, oder? Hier vor dem Hohen Rat ist er klarmutig und schlagfertig. Und es ist nur ein paar Wochen her, da stand Petrus nicht vor dem Hohen Rat, sondern er saß nur im Hof des Hohen Rates. Und Petrus war auch nicht angeklagt. Er hat nur den Prozess gegen Jesus beobachtet. Aber dreimal wurde er gefragt: Du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth, oder? Völlig harmlose Frage, mehr nicht. Und dreimal hat Petrus gesagt: Ich kenne den überhaupt nicht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, da war zum Beispiel die Magd des Hohen Rates, die ihn das gefragt hat. Und jetzt stellt euch mal vor, sie sieht jetzt diesen Prozess und sieht hier Petrus. Die reibt sich vermutlich die Augen. Petrus? Sag mal, bist du's? Oder ist es dein mutig geratener Zwillingsbruder? Oder was ist passiert? Ja, damals hätte ihm schlimmstenfalls ein böser Blick gedroht. Oder dass man ihn vielleicht ausgelacht hätte oder sowas. Jetzt droht ihm die Todesstrafe. Damals war er der Angsthase, jetzt ist er die Standhaftigkeit in Person. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Die Antwort lautet: König Jesus hat den Krieg gewonnen. Petrus steht in dieser Schlacht, in diesem Kampf, direkt an der Front, aber er weiß, der Krieg ist gewonnen. Und mit diesem Wissen, mit diesem Glauben steht er hier wie der Fels in der Brandung. Und in diesem Kampf wird der Glaube von Petrus und Johannes deutlich. Denn was du wirklich glaubst, wovon du wirklich überzeugt bist, wem du wirklich vertraust, das stellt sich dann heraus, wenn du für deinen Glauben unter Druck gerätst. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Der Kampf zwischen den Königreichen, der enttarnt deinen Glauben. Ja, bisher waren wir ja viel auf dieser inhaltlichen Ebene unterwegs. Ja, was hat der Hohe Rat vorgeworfen, den Aposteln? Wie haben die Apostel geantwortet? Aber wir haben jetzt eben schon gesehen, es ist nicht nur beeindruckend, was Petrus und Johannes geantwortet haben, es ist vor allem beeindruckend, wie sie geantwortet haben. In Vers 13 wird das als Freimütigkeit bezeichnet. Ja, und am beeindruckendsten finde ich fast die Antwort auf den Befehl, den Mund zu halten, ganz am Ende. Petrus und Johannes sagen ja nicht, wie man es häufig zitiert, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sagen sie ja gar nicht, sondern Petrus sagt: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Ja, Petrus spielt den Ball also zurück und er macht im gleichen Atemzug deutlich: Hier sind wir und Gottes Seite. Hier sind Gott und seine Maßstäbe, auf der wir stehen. Und da drüben seid ihr. Und dazwischen ist ein riesiger Graben. Und das alles sagen sie als Menschen, die kein Theologiestudium hinter sich haben, die auch nie eine Ausbildung in Redekunst gemacht haben. In Vers 13 werden sie als ungelehrte Leute und Laien bezeichnet. Und das griechische Wort, was hier steht, das kennt ihr alle. Da steht, sie waren Idiotai. Also Idioten. Woher kommt dieser Glaube, der uns alle Petrus doch kaum wieder erkennen lässt, ja, wenn wir die Geschichten über ihn aus den Evangelien kennen? Und die Antwort steht in Vers 8. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist war von Jesus aus dem Himmel gesandt worden. Das war damals ein paar Tage, vielleicht eine Woche her. Der Heilige Geist hatte schon Jesus die Kraft gegeben, den gesamten Krieg zu gewinnen. Und derselbe Geist, der rüstet jetzt Petrus aus für diesen Kampf. Und diese Drucksituation jetzt, die hat den Glauben von Petrus enttarnt. Das Problem ist ja, unser Glaube ist normalerweise nicht sichtbar. Wir können das nicht sehen. Nicht unseren eigenen Glauben, auch nicht den von anderen Leuten. Und erst wenn dieser Glaube getestet wird, wenn er herausgefordert wird, dann wird deutlich, wie es um deinen Glauben steht. Und wenn du Jesus wirklich nachfolgst, wirst du in deinem Leben in Situationen kommen, wo dein Glaube eben geprüft, wo er enttarnt wird. Und aus diesem Grund möchte ich dir jetzt anhand von dieser Geschichte am Ende der Predigt 10 Prinzipien mitgeben. 10 kurze Prinzipien, die wichtig sind für Situationen, wenn dein Glaube geprüft wird. Erstens, es kann schneller gehen, als du denkst. Heute ist noch alles ruhig, morgen stehst du an der Front. Bereite dich drauf vor. Wie kann es aussehen? Zum Beispiel, indem du darum betest, dass Gott dir Kraft schenkt, um deinen Glauben gerade für solche Situationen jetzt schon zu stärken. Bereite dich darauf vor, weise zu antworten, wenn du gefragt wirst. Herr Petrus schreibt in seinem eigenen Brief dann, in dem ersten von den beiden, Kapitel 3, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch fordert. Zweitens, sei dir bewusst, oft kommen die schlimmsten Angriffe von denen, die eigentlich behaupten, auf der Seite Gottes zu stehen. Das klingt doch eigentlich unfassbar, total absurd. Aber es ist heute nicht anders als damals. Ja, damals waren das die Sadduzäer, die Leiter des jüdischen Volkes. Die waren es, die Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen haben. Ja, und heute sind es viele Kirchen weltweit, die zum Beispiel fordern, dass Abtreibungsgesetze gelockert werden. Das Dritte, der Zeitgeist, also das, was die Kultur fordert und feiert, ist aller Wahrscheinlichkeit der Punkt, wo dein Glaube herausgefordert wird. Ja, damals war es die Auferstehung, heute sind es andere Themen. Ja, rund um Sexualität und Identität zum Beispiel. Viertens, du sollst den Autoritäten in dieser Welt gehorchen. Dazu fordert dich die Bibel ganz klar auf. Aber der Gehorsam gegenüber Autoritäten hat Grenzen. Und die klarste Grenze für deinen Gehorsam gegenüber Autoritäten in dieser Welt, das sind die Gebote Gottes. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Fünfte, du wirst in deiner Umgebung mit deinen Überzeugungen anecken. Aber achte darauf, dass du in allen anderen Bereichen ein vorbildliches Leben führst und ein gutes Verhältnis hast. Ja, zu deinen Nachbarn, zu deinen Kollegen, zu deinen Vorgesetzten, zu deinen Kommilitonen, zu wem auch immer. Schauen wir doch mal, warum Petrus und Johannes in dieser Begebenheit so glimpflich davongekommen sind, menschlich gesprochen. Die Antwort, die uns der Abschnitt gibt in Vers 21, ist, weil sie so beliebt beim Volk waren. Die meisten Leute damals in Jerusalem, die waren keine Christen. Aber sie haben das vorbildliche Leben der Christen gesehen und sie haben es erlebt. Und das ist in dieser Situation enorm wichtig gewesen für Petrus und Johannes. Hat ihnen möglicherweise menschlich gesprochen den Kopf gerettet. Das sechste Prinzip, Glaube und Politik lassen sich nicht komplett voneinander trennen. Es ist ganz klar, die Gemeinde ist keine politische Partei. Aber gerade in unserer heutigen Zeit sind viele Fragen unseres Glaubens politische Fragen geworden. Thema Abtreibung und andere Themen. Ja, bei Petrus und Johannes, hier in dieser Situation, wurde sogar das Thema der Auferstehung, also eines der Kernthemen unseres Glaubens, zu einem politischen Thema. Da es um den Kampf zweier Königreiche geht, hat unser Glaube auch immer Auswirkungen in politischer Hinsicht. Das siebte, es ist eine schwere Sünde, in Situationen, wo dein Glaube geprüft wird, nicht treu zu Jesus zu stehen. Jesus sagte seinen Jüngern, wir lesen es in Matthäus 10, bevor er gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist: Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Das bedeutet für dich, nimm deine Verantwortung nicht auf die leichte Schulter. Das achte Prinzip: In einer Situation nicht treu zu Jesus zu stehen, ist aber auch nicht die unvergebbare Sünde. Ja, auch das zeigt uns ja Petrus durch sein Leben. Er hatte Jesus dreimal verleugnet und er durfte doch zurückkommen. Ja, wenn du in eine Drucksituation gerätst, dein Glaube enttarnt wird, sich rausstellt, er ist gerade sehr, sehr klein, dann lauf gerade los in die offenen Arme von Jesus und ruf ihm zu: Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Das neunte Prinzip: Derselbe Heilige Geist, der hier in Petrus wirkt, der lebt auch in dir. Es ist seine Kraft, die dich ausrüstet. Ja, Jesus hatte vor seinem Tod Petrus und den anderen Jüngern versprochen: Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Das hat Jesus den Aposteln versprochen. Und hier macht er das wahr, bei Petrus und Johannes. Ich habe mich gefragt, ich bin ja kein Apostel, ihr alle auch nicht, gilt das auch für uns? Ja, dann ist mir was aufgefallen. Nur zwei Kapitel später in der Apostelgeschichte lesen wir von dem nächsten Christen, der vom Hohen Rat landet in einem Verhör. Sein Name ist Stephanus. Und wie du und ich war Stephanus kein Apostel. In Apostelgeschichte 6, Vers 10 lesen wir über ihn: Und sie, also die obersten Juden, konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Stephanus war genau wie du und ich kein Apostel. Aber du und ich, wir haben denselben Heiligen Geist wie er. Das zehnte und letzte Prinzip: Jesus hat den Krieg schon gewonnen. Und wir haben nur noch Kämpfe vor uns. Ihr versteht mich nicht falsch, diese Kämpfe sind echt ernst. Und diese Kämpfe können dich alles kosten. Dein Ruf, dein Geld, deine Familie, dein Leben. In der Situation hier ist Petrus glimpflich davongekommen. Aber der Überlieferung nach ist er einige Jahre später lang nicht so glimpflich davongekommen, sondern er wurde auf Befehl von Kaiser Nero in Rom gekreuzigt und das kopfüber. Ich weiß nicht, was es dich kosten wird in deinem Leben, aber eine Sache ist sicher. Das ist eine Sache, die war auch dem König Friedrich Wilhelm IV. Klar, als er damals die Kuppel gebaut hat und diese Inschrift hat anbringen lassen. Da steht ja drauf, der Vers 12 hier aus unserem Abschnitt: Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Aber das ist nur die erste Hälfte von dem, was da auf der Kuppel steht. Denn der Satz auf der Kuppel geht weiter. Nämlich, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist etwas, was eines Tages ganz sicher passieren wird. Weil Jesus schon gewonnen hat. Und es ist kein schöner Tag für die Menschen, die ihr ganzes Leben auf der falschen Seite gestanden haben. Und diese Menschen, sie werden sich beugen müssen vor Gottes Macht, vor seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und sie müssen anerkennen, ich stand auf der Verliererseite. Aber wir als Gottes Kinder, wir dürfen uns beugen vor dem König, der sein Leben für dich und für mich gegeben hat, damit wir auf der Siegerseite stehen. Und wenn wir dann da knien, dann knien wir dort vielleicht neben Petrus und Johannes, die uns den Weg vorausgegangen sind. Aber neben wem auch immer du dann kniest, du wirst ganz sicher knien, voller Dankbarkeit vor dem König. Vor dem König, der den Krieg für dich gewonnen hat. Der dich durch seinen Geist ausgerüstet hat für alle Kämpfe in deinem Leben. Und der dich dann an diesem Tag, wirst du es wissen, bis zum Ende durchgetragen hat. Amen.